Deutschlandfunk.
Christine, was ist die Frage, die dir Leute am allerhäufigsten stellen, wenn sie erfahren, dass du Schlafforscherin bist? Ich meine so auf Partys oder so.
Ich glaube, die Frage, ob es Eulen und Lerchen wirklich gibt, die ist definitiv so unter den Best-of-Fragen.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Und heute mit einem Jubiläum. Es ist wirklich unsere 100. Folge. Wir sind vor knapp 3 Jahren gestartet und haben uns überlegt, heute bekommt ihr von uns eine Folge, in der wir all die großen und kleinen Fragen rund um den Schlaf nochmal klären, die immer wieder auftauchen. Ganz basic, so als Wissensspeicher für euch zum Weiterschicken und immer wieder reinhören. Christine, Glückwunsch an uns erstmal, oder?
Ja, Glückwunsch an uns und ey, Wahnsinn. Wir beide hätten, glaube ich, auch lange nicht gedacht, dass es tatsächlich mal 100 Folgen werden.
Nee.
Ja, und heute klären wir unter anderem, wie das jetzt eigentlich ist mit dem Sport am Abend, ob der den Schlaf stört oder nicht, ob Melatonin wirklich ein Wundermittel ist für den Schlaf und ob SnoozerInnen wirklich LoserInnen sind.
Und natürlich noch viel mehr. Ja, in unserem Mythencheck geht es heute um viele Mythen rund ums Träumen. Schön, dass ihr uns zuhört. Wir sind Dr. Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel und Schlaftherapeutin an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel. Das bist du und ich bin Ilka Knigge, Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Und dieser Podcast über Schlafen ist ein wissenschaftlicher Podcast über Schlaf. Ihr bekommt von uns dienstags immer neue Folgen. Hört euch gerne durch unseren Feed durch und wenn ihr Feedback habt oder Fragen, dann schreibt uns gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Christine, ich möchte unsere Folge hier gerne mit einer schnellen Fragerunde an dich starten. Bist du bereit?
Immer, ja.
8 Stunden Schlaf. Muss oder Mythos?
Mythos.
Abends Sport? Problem oder okay?
Oft total okay, aber probieren geht über studieren.
Der Schlaf vor Mitternacht. Ist das der beste Schlaf oder egal?
Also das ist ein echter Mythos.
Powernap. Wichtige Energiequelle oder Schlafkiller?
Oft erfrischend.
Eine Sache, die viele Menschen falsch machen.
Auf schlechten Schlaf mit einer längeren Bettzeit reagieren.
Melatonin, Hype oder hilfreich?
Totaler Hype.
Ausschlafen am Wochenende, gut oder Rhythmuskiller?
Gut, wenn man es nicht übertreibt.
Was ist schlimmer, 8 Stunden Schlaf mit ständigem Aufwachen oder 5 Stunden Schlaf, dafür aber durchgängig?
Oh, da würde ich echt die 5 Stunden wählen. Ich glaube, das fühlt sich dann doch noch besser an.
Einschlafen mit Podcast, gut oder schlecht?
Ist okay, vorzugsweise natürlich mit Überschlafen.
Snooze-Taste, Freund oder Feind?
Freund.
Und am Schluss noch dein persönlicher Schlaffail.
Boah, das war eine Nacht in Kolumbien auf einer einfachen Berghütte auf knapp 4000 Metern. Der Wind hat echt überall durch die Bretterwände gepfiffen. Es war eiskalt. Die Matratze war so durchgelegen, dass ich gar nicht auf der Seite liegen konnte. Und das macht man ja dann eigentlich, um sich so zusammenzurollen, damit es nicht ganz so kalt ist. Weil ich dann nämlich voll auf dem Beckenknochen gelegen habe. Und das hat einfach total wehgetan. Ich habe kein Auge zugetan in dieser Nacht.
Oh Gott, es klingt furchtbar, Christine. Danke für die schnelle Fragerunde. Wir kommen gleich zu den Fakten hinter deinen Antworten. Aber lass uns erstmal ganz grundsätzlich werden und darüber sprechen, was Schlaf überhaupt ist, wissenschaftlich gesehen. Beschreibt es doch mal bitte.
Schlaf ist ein Zustand, in dem sich unsere Aktivität, unsere Gehirnaktivität und die Körperfunktionen deutlich gegenüber dem Wachsein verändern. Man könnte auch sagen, der Schlaf dient dazu, so eine Art Ausgangs- oder auch Gleichgewichtszustand wiederherzustellen. Kann man sich vielleicht so wie so ein Putz- und Reinigungstrupp vorstellen, der nach einer wilden Party die Spuren beseitigt, vielleicht sogar kleinere Reparaturen durchführt, wenn was kaputt gegangen ist. Man könnte also sagen, Schlafen und Wachsein, die sind wie 2 Seiten ein und derselben Medaille. Wir brauchen beides, damit das jeweils andere gut funktionieren kann.
Jetzt sieht nicht jede Minute und Stunde unseres Schlafs gleich aus. Lass uns mal über die sogenannte Schlafarchitektur reden. Wie ist denn unser Schlaf aufgebaut?
Ja, wir unterscheiden verschiedene Schlafstadien, die wir eben im Lauf der Nacht immer wieder in einer mehr oder weniger festgelegten Reihenfolge durchlaufen. Und diesen Ablauf der Schlafstadien nennen wir Schlafarchitektur. Und die setzt sich wiederum aus mehreren Schlafzyklen zusammen.
Okay, komm, lass uns eine Nacht durchgehen. Wir starten beim Licht ausschalten.
Wenn wir am Abend das Licht ausschalten und die Augen zumachen, dann dauert es hoffentlich nicht lange und wir kommen in den Leichtschlaf. Und dieser Leichtschlaf, der ist eigentlich so ein bisschen noch ein Übergangszustand. Wir schlafen ein, wachen nochmal auf, schlafen wieder ein, wachen vielleicht dann nochmal auf, drehen uns um und ziehen die Decke irgendwie zurecht, bevor wir dann wieder einschlafen. Und wenn man uns aus diesem leichten Schlaf wecken würde, dann wären wir uns auch gar nicht so ganz sicher, ob wir wirklich geschlafen haben.
Ich finde das so spannend und das wusste ich übrigens vor meiner Nacht bei dir im Schlaflabor auch noch nicht. Es kennen sich ja viele so, die denken, ja, ich brauche so eine Viertelstunde ungefähr zum Einschlafen, aber eigentlich hat man so nach 3 oder 4 Minuten schon gedöst und war eben in diesem Leichtschlaf. Wann fühlt sich's dann so richtig nach Schlaf an?
Ja, wenn wir uns dann weiter entspannen, dann kommen wir in den stabilen Leichtschlaf. Und das ist eben das Schlafstadium, das sich jetzt auch so richtig für uns nach Schlaf anfühlt. Also wenn wir daraus aufwachen oder geweckt werden, dann haben wir das Gefühl, ja, ich habe geschlafen. Und spannend ist übrigens auch, wir verbringen insgesamt 70% der Nacht in diesen beiden Leichtschlafphasen, die sich aber gar nicht so leicht anfühlen, wie man denkt, wenn man dieses Wort Leichtschlaf hört.
Ja, wie lange sind wir im stabilen Leichtschlaf und wann kommt dann das nächste Stadium?
Also das ist von Mensch zu Mensch und von Nacht zu Nacht unterschiedlich. Aber man kann sagen, viele gerade junge Menschen kommen schon innerhalb von 20 bis 30 Minuten nach dem Einschlafen dann in die erste Tiefschlafphase. Das wäre nämlich das Schlafstadium, was dann nach dem Leichtschlaf folgt. Da ist die Gehirnaktivität dann wirklich maximal langsam. Wir sind maximal entspannt. Und es ist so, besonders zu Beginn der Nacht haben wir eben viel Tiefschlaf. Der wird auch oft in Studien mit besonders guter Regeneration in Verbindung gebracht.
Fehlt nur noch der REM-Schlaf.
Genau, der REM-Schlaf steht für Englisch Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung. Damit schließen wir den Schlafzyklus ab. Und da bewegen sich eben unsere Augen immer wieder schnell von rechts nach links und zurück. Also da kommt der Name her. Und wir sind gelähmt. Außerdem haben wir in diesem Schlafstadium, auch wenn wir die ganze Nacht über träumen, die intensivsten und bizarrsten Träume. Und übrigens fühlt sich dieses Schlafstadium, also der REM-Schlaf, für uns am tiefsten an und nicht der Tiefschlaf, wie ganz viele, glaube ich, denken. Tja, und danach wachen wir dann plötzlich auf, drehen uns um und der nächste Schlafzyklus beginnt. Pro Nacht durchlaufen wir 4 bis 5 dieser Schlafzyklen.
So, jetzt wissen alle, die uns regelmäßig hören, dass Tiefschlaf und erste Nachthälfte zusammengehören. Bedeutet, diese Schlafzyklen, die sind ja nicht die ganze Nacht über gleich. Lass uns mal drüber sprechen, wie die sich verändern im Laufe der Nacht.
Ja, der Tiefschlaf, der wird eben dann im Laufe der Nacht immer weniger, findet man in der zweiten Nachthälfte oft gar nicht mehr. Und dafür werden aber diese REM-Phasen immer länger. Also diese REM-Phasen, die haben wir besonders intensiv und lange dann in den frühen Morgenstunden und träumen da eben dann auch besonders intensiv und bizarr.
Was wissen wir denn darüber, warum unser Körper diese verschiedenen Schlafstadien durchläuft? Weil man könnte ja auch sagen, hey, warum geht das nicht alles gleichzeitig? Warum können wir nicht die ganze Nacht in so einem Mix verbringen?
Also da kann man nur sagen, vermutlich brauchen wir irgendwie diese unterschiedlichen Gehirnaktivitäten, diese unterschiedlichen Stadien. Weil sonst hätte das unser Körper oder die Evolution und die Biologie wahrscheinlich anders eingerichtet. Unser Gehirn braucht also wohl diese Wechsel zwischen diesen verschiedenen Aktivitätsmustern. Und es gibt auch Erkrankungen, da sind Veränderungen in der Schlafarchitektur durchaus typisch. Aber was man dazu auch immer sagen muss, diese Einteilung in verschiedene Schlafstadien, die hat sich ja auch nicht die Natur überlegt, sondern die haben sich Menschen überlegt. Da dachten halt Forschende so in den 1960er Jahren wohl, es wäre irgendwie gut, 5 Schlafstadien zu unterscheiden. Beziehungsweise sie haben das irgendwie beim Blick auf die Messergebnisse im Labor so unterteilt. So, das sieht jetzt ein bisschen anders aus als davor. Ach, dann geben wir dem doch mal einen anderen Namen. Und alleine die Tatsache, dass wir heute gar nicht mehr 5, sondern noch 4 Schlafstadien unterscheiden, zeigt ja auch, dass sich das durchaus verändert. Und das ist einfach was Menschengemachtes. Also die Natur interessiert sich eigentlich nicht für die Schlafstadien.
Ja gut, aber ich meine, es zeigt sich dann in den Messdaten, ne, dass wir da schon je nach Zeitpunkt irgendwie ein bisschen in einem anderen Zustand sind. In der Nacht,
genau,
ne?
Also diese Unterscheidung erlaubt uns eben, den Schlaf zu beschreiben. Aber das ist ein total menschenzentriertes Denken. Also es ist halt ein Hilfsmittel für uns, aber der Natur ist es total egal.
Und damit sind wir schon bei unseren Fragen aus der schnellen Fragerunde. Starten wir mit der ersten, nämlich den 8-Stunden-Schlaf. Du hast gesagt, das ist ein Mythos. Wie ist man dann auf den so als Goldstandard gekommen?
Ja, die Empfehlung der US-amerikanischen National Sleep Foundation, an der wir uns eben auch orientieren, ist, gesunde erwachsene Menschen sollten 7 bis 9 Stunden pro Nacht schlafen. Und diese Empfehlung, die stützt sich nicht nur auf ExpertInnen-Empfehlungen, sondern auch auf Studien. Da findet man oft, dass 7 Stunden so eine kritische Dauer ist und wenn die unterschritten wird, dann kann das eben negative gesundheitliche Folgen haben. Ist aber auch total klar, also wie viel Schlaf jemand benötigt, das ist sehr individuell. Und das sieht man ja auch an dieser Empfehlung von 7 bis 9 Stunden. Also es ist ja riesen Spannbreite. Also wenn ich nur 7 Stunden pro Nacht bekommen würde, da kannst du mich irgendwann wirklich nicht mehr gebrauchen, während das für andere eben total gut funktioniert. Ja. Und es gibt ja auch Menschen, die liegen drunter oder drüber. Also manche Menschen schlafen ihr ganzes Erwachsenenleben nicht mehr als 6 Stunden und sind vollkommen ausgeruht. Und wir nennen diese Menschen Kurzschläfer oder Kurzschläferinnen. Das sind aber einfach so wenige Menschen, dass man die in so eine allgemeine Empfehlung nicht mit aufnimmt.
Ja, woran liegt das, dass manche Menschen mehr und manche weniger Schlaf brauchen?
Das ist eine Frage, die ist nicht abschließend geklärt. Also man geht davon aus, dass bei manchen Menschen die Prozesse, die im Schlaf ablaufen, einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen als bei anderen. Wie bei einer Waschmaschine könnte man sich das vorstellen. Bei manchen Menschen läuft das Schlafprogramm immer im langsamen Eco-Modus. Also die brauchen dann halt eher 8 und 9 Stunden, so wie ich. Und bei anderen ist der Schnellwaschgang voreingestellt. Die sind mit vielleicht 6 bis 7 Stunden total fein. Und die Voreinstellung dieses Waschgangs oder der Schlafdauer, die liegt eben großteils auf unseren Genen. Bedeutet auch, man kann sich nicht antrainieren, weniger Schlaf zu brauchen. Und das ist auch ganz sicher keine Frage der Disziplin.
Wann sollte unser Schlaf stattfinden, diese roundabout 8 Stunden? Mhm. Dass der beste Schlaf vor Mitternacht ist, das hast du ja eben verneint.
Der beste Schlaf findet vor Mitternacht statt. Das ist echt so Kategorie Weisheiten, die Oma erzählt, aber die waren halt leider irgendwie auch noch nicht wahr. Man muss gar nicht verstehen, wir werden alle im Lauf des Abends irgendwann müde und möchten dann gerne schlafen. Und wann wir beginnen, müde zu werden, das bestimmt unsere innere Uhr. Die schaltet nämlich irgendwann auf Nacht. Wann diese innere biologische Nacht beginnt, ist aber total individuell. Also manche können einfach schon um 22 Uhr die Augen kaum noch offen halten, andere sind bis um 2 Uhr nachts topfit. Und deshalb kann man auch nicht pauschal sagen, dass der beste Schlaf vor Mitternacht stattfindet, weil der beste Schlaf findet einfach dann statt, wenn wir schlafen. Und das ist jetzt nicht an eine Zeit, die irgendwie eine Uhr anzeigt, gekoppelt. Ganz abgesehen davon, dass der Schlaf zu Beginn der Nacht jetzt auch nicht besser oder wichtiger ist als der Schlaf gegen Ende der Nacht.
Beschreib doch mal die innere Uhr. Wie sieht die denn aus? Wo sitzt die?
Die innere Uhr befindet sich in 2 kleinen Zellhaufen, recht tief im Gehirn, so auf Höhe der Augen. Und jeder dieser 2 Zellhaufen, die symmetrisch rechts und links von der Mittellinie vom Gehirn liegen, ist nicht größer als ein Reiskorn oder manchmal wird auch gesagt so Stecknadelkopf groß. Mhm. Und in diesen kleinen Zellhaufen, da tickt die innere Uhr mit einem Rhythmus von ungefähr 24 Stunden. Also bei manchen Menschen dauert ein Tag ein bisschen mehr als 24 Stunden, bei anderen ein bisschen weniger. Und weil ein Tag auf der Erde aber genau 24 Stunden dauert, muss die innere Uhr jeden Tag mit der Umgebung, also mit der Umwelt, synchronisiert werden. Wie so eine alte Uhr, die man jeden Tag aufziehen und vielleicht dann auch neu stellen muss. Und dazu nutzt die innere Uhr das Tageslicht bzw. den Hell-Dunkel-Rhythmus der Erde als äußeren Taktgeber bzw. eben in der Forschung sagen wir dazu Zeitgeber. Also die Umwelt gibt uns Informationen über die Zeit und stellt damit die innere Uhr.
Wie hat man denn herausgefunden, dass es sie gibt?
Ja, also was ich hier so selbstverständlich erzähle, das weiß man noch gar nicht so lang. Erst seit ungefähr 60 Jahren kennt man die innere Uhr. Und wenn man sich so überlegt, seit wann Menschen sich auch Gedanken über die Biologie und so machen, dann ist das echt ein total kurzer Zeitraum. Und es war nämlich 1962, da haben 2 Forscher, Jürgen Aschoff und Rüdger Wewer, einen Artikel in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Sie hatten nämlich ein Experiment gemacht, in dem die Teilnehmenden für mehrere Tage in einer Art Bunker in Andex, also Kloster Andex kennen vielleicht manche, ist bei München, gelebt haben und zwar ohne Kontakt zur Außenwelt und damit auch ohne Information über die Zeit in der Umwelt und ohne natürliches Tageslicht. Und was sie herausgefunden haben, war, dass trotz, dass keine Information über die Zeit der Umwelt da war, dass die Teilnehmenden trotzdem so einen Rhythmus von ungefähr 24 Stunden beibehalten haben. Und daraus haben die Forschenden geschlussfolgert, Menschen müssen eine Art innere Uhr haben, die unabhängig von der Umwelt in einem Rhythmus von ungefähr 24 Stunden tickt.
Sag doch nochmal, warum die innere Uhr trotzdem bei uns allen ein kleines bisschen unterschiedlich tickt.
Ja, auch das hat unter anderem genetische Ursachen. Wie lange ein biologischer Tag dauert, also ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr als 24 Stunden, das ist eben auch großteils in unseren Genen festgeschrieben. Genauso wie Menschen halt unterschiedlich groß sind, unterschiedliche Haarfarben haben, so unterschiedlich sind halt auch unsere inneren Uhren.
Und damit sind wir bei unserem Rhythmus. Ich habe dich eben gefragt, ob Ausschlafen am Wochenende gut ist oder ein Rhythmuskiller. Mhm. Und du hast gesagt, gut, wenn man es nicht übertreibt. Bitte erklär das mal.
Viele Menschen schlafen unter der Woche eher etwas zu wenig, weil man zum Beispiel am Abend noch unterwegs ist oder Podcast vorbereitet, wie bei mir manchmal, oder einfach nicht rechtzeitig müde wird, aber der Wecker halt dann am nächsten Morgen doch um 6.30 Uhr klingelt und man aufstehen muss. Ja, muss man auch sagen, es wäre am besten, wir würden jede Nacht ausreichend schlafen, aber Hand aufs Herz, das gelingt auch mir nicht immer. Und dann darf und sollte man sich ja am Wochenende wirklich auch ausruhen und ausschlafen bzw. Schlaf nachholen. Und ja, das geht. Also wir können Schlaf auch nachholen. Aber wenn man vielleicht auch so am Wochenende noch um die Häuser zieht, Party macht und so sehr, sehr spät ins Bett geht und dann am nächsten Tag bis Mittag schläft, das ist das, was ich mit ein bisschen übertreiben meine, weil dann verschiebt man seinen Rhythmus auch ziemlich schnell. Also dann fällt es am Sonntagabend oft schwer, rechtzeitig ins Bett zu gehen, rechtzeitig müde zu werden. Und man startet womöglich die neue Arbeitswoche mit einem ganz schönen Defizit. Und deshalb würde ich empfehlen, auch am Wochenende am Morgen nicht zu lange im Bett zu bleiben, vielleicht eher meine sauren Apfel zu beißen und zu sagen, jetzt stehe ich auf und heute Abend werde ich dann richtig schön früh müde und kann ausreichend schlafen, um eben den Rhythmus nicht zu sehr zu verschieben.
Okay, also wir können festhalten, dass viele von uns unter der Woche mit einem Schlafdefizit rumlaufen. Da könnte ja ein Powernap helfen. Du hast gesagt, der kann oft erfrischend sein. Mhm. Kann der nicht auch zum Schlafkiller werden?
Also prinzipiell, wenn man gut schlafen kann, dann ist gegen Powernap, finde ich, gar nichts einzuwenden. Andererseits, Menschen mit Schlafproblemen würde ich raten, wirklich nur die Nacht zum Schlafen zu nutzen. Aber eben für alle anderen ist total okay. Ich würde aber empfehlen, es so bei 20 bis 30 Minuten zu belassen und kein längeres Nickerchen zu machen. Und das Ganze sollte auch möglichst früh am Nachmittag stattfinden, weil wenn man später am Nachmittag noch länger schläft, dann kann es eben auch passieren, dass man abends nicht mehr gut einschlafen kann, weil so der innere Akku einfach nicht leer genug ist. Also man ist noch zu fit, weil man eben geschlafen hat und dann wird es mit dem Einschlafen am Abend schwierig.
Thema Einschlafen. Du hast es gerade schon gesagt, kann manchmal eine Challenge sein. Und da gibt es dann auch oft so die Ansage, lieber keinen Sport mehr am Abend machen. Mhm. Auch das kann das Einschlafen stören. Du bist da nicht so streng?
Nee, also generell ist Bewegung halt gut für den Schlaf. Fördert auch die Stimmung, auch das ist sicher gut für Entspannung am Abend. Im Jahr 2025 wurde auch nochmal eine große Studie zu dieser Frage, Sport ja oder nein und wenn ja, wann veröffentlicht? Also im Hinblick auf den Schlaf. Über die haben wir hier im Podcast auch noch gar nicht gesprochen.
Ja, dann los.
Ja, diese Studie hat über ein Jahr Daten zum Schlaf und zur körperlichen Aktivität von knapp 15.000 Teilnehmenden mit Fitnessuhren gesammelt. Rauskam, dass negative Effekte auf den Schlaf umso stärker waren, je intensiver das Training war und je kürzer der Zeitabstand zwischen Trainingsende und ins Bett gehen. Wenn das Training aber 4 Stunden vorm Schlafengehen zu Ende war, dann gab es auch keine negative Wirkung. Und die Autorinnen und Autoren empfehlen deshalb, später am Abend zumindest nicht mehr intensiv zu trainieren. Ehrlich gesagt, ich finde aber auch, man darf da einfach ausprobieren. Wenn man merkt, Sport am Abend tut mir gut oder tut mir vielleicht auch nicht gut, dann kann man es ja lassen oder sich trotzdem dafür entscheiden.
Ich wollte gerade sagen, mich hält das auch wach, aber das ist dann vielleicht so die eine Nacht, die ich mir irgendwie gönne, wo ich dann vielleicht mal spät abends noch Lust darauf habe. Du sagst, Einschlafen mit Podcast ist okay. Ich hätte gedacht, du sagst lieber nicht. Erkläre bitte.
Also ich finde, wenn es hilft und man sich auch noch einen Timer setzt und der Podcast sich dann nach 20 bis 30 Minuten automatisch abschaltet, dann ist da nichts dagegen einzuwenden. Studien dazu, wie jetzt speziell Podcasts sich auf das Einschlafen oder dann auch den Schlaf auswirken, gibt es bisher übrigens gar nicht. Ich denke eher, man sollte sich vielleicht fragen, warum man denn das Gefühl hat, dass es den Podcast jetzt zum Einschlafen braucht. Wenn ich mich jetzt mit Menschen drüber unterhalte, dann sagen die häufig, sie machen das, weil sie das von den eigenen Gedanken ablenkt, die sie sonst vom Einschlafen abhalten würden. Und da denke ich mir immer, man kann sich auch fragen, warum drängen sich denn diese Gedanken beim Einschlafen so auf und möchte man daran vielleicht was ändern? Wenn man sagt, ich möchte daran nichts ändern, das ist auch irgendwie total okay. Aber wenn man sagt, ich möchte daran was ändern, ich möchte auch wieder ohne so eine Hilfe einschlafen können, dann könnte man sich eben überlegen, wie man dafür sorgt, dass die Gedanken am Abend sich nicht so aufdrängen. Insofern denke ich, ist ja prinzipiell okay, wenn jemand was findet, was ihm oder ihr beim Einschlafen hilft. Aber man darf sich trotzdem fragen, ob das sein muss oder ob man es lieber anders hätte.
Ja, okay. Das heißt, wir gucken so ein bisschen auf die Motivation dahinter. Mhm. Ich finde ja manchmal so eine beruhigende Stimme zum Einschlafen total schön bei Podcasts. Mhm. Also jetzt nicht so, oh mein Gott, ich renne weg von meinen Gedanken, sondern mehr so, oh, darauf freue ich mich jetzt noch so, wie manche Leute noch so die eine Buchseite lesen wollen, weil ich höre manchmal Hörbücher. Ich bin so, oh, noch so die 5 Minuten Hörbuch, darauf habe ich jetzt noch Lust. Da würde ich immer denken, ich glaube, das muss ich jetzt gar nicht unbedingt ändern, weil da freue ich mich ja drauf.
Ja. Und dann ist ja auch gut.
Ja. Einige versuchen es mit Melatonin, wenn es nicht klappt mit dem Einschlafen. Wann sagst du, das ist okay und wann nicht?
Ich denke, man kann es versuchen, wenn man mal Einschlafprobleme hat. Eine Empfehlung dafür gibt es von mir aber nicht. Denn der Zusammenhang zwischen Melatonin und Schlaf ist nicht so eng, wie die Werbung uns verspricht und viele Menschen deshalb auch glauben. Melatonin ist das Hormon der Dunkelheit und es signalisiert dem Körper, dass die innere Uhr jetzt eben auf Nacht steht und bereitet unseren Körper auch auf den Schlaf vor. Wir brauchen es aber nicht, um zu schlafen. Also Thema Powernap, man kann ja auch am Nachmittag schlafen, da ist gar kein Melatonin da. Und gleichzeitig ist Melatonin auch kein Garant für schnelles Einschlafen und überhaupt einen guten Schlaf. All die Menschen, die Einschlafprobleme haben, haben vermutlich großteils vollkommen normale Melatoninspiegel. Das heißt, es liegt nicht am Melatonin. Gerade bei stärkeren Schlafproblemen oder auch einer Einschlafstörung gibt es einfach effektivere Methoden als Melatonin. Kommen wir auch gleich noch dazu. Und da denke ich auch immer, wenn man so eine Selbstbehandlung mit Melatonin dann versucht, dann kann das ja auch den Zeitpunkt hinauszögern, zu dem man dann zu einer wirklich effektiven Therapie kommt.
Das stimmt. Und damit sind wir bei Schlafproblemen. Wie viele Menschen sind betroffen?
Bei Schlafproblemen sprechen wir eben von Problemen beim Ein- oder auch Durchschlafen, die aber zum Beispiel jetzt nicht mehrmals pro Woche auftreten oder auch keine deutliche Beeinträchtigung am Tag verursachen. Also das ist so die Abgrenzung zu Schlafstörungen. Die Zahl der von Schlafproblemen betroffenen Menschen, die schwankt so etwas je nach Umfrage. Nach einer repräsentativen Umfrage der Krankenkasse Pronova BKK aus dem Jahr 2024 sagen knapp 40% der Befragten, dass sie nur 2 Nächte pro Woche oder weniger gut schlafen. Also da könnte man sagen, die haben sicher ein Schlafproblem, vielleicht sogar eine Schlafstörung. Eine Umfrage vom Statistikportal Statista, bei der 2022 in verschiedenen Ländern jeweils mindestens 2000 Menschen befragt wurden, kommt auch zu einem ähnlichen Ergebnis. Da haben 43% der Befragten in Deutschland berichtet, sie hätten Schlafprobleme. Also sind schon echt viele Menschen betroffen.
Ja, das sind wirklich viele Menschen, die davon betroffen sind. Lass es uns abgrenzen. Wann sprechen wir dann von einer Insomnie?
Ja, das sind Ein- und oder Durchschlafstörungen, die so schwer sind, dass sie eben zu Unzufriedenheit mit dem Schlaf und zu Beeinträchtigungen am Tag führen. Also die Betroffenen fühlen sich dann eher reizbar, sind erschöpft, berichten auch, dass sie schlechter Stimmung sind oder Konzentrationsprobleme haben. Und das ist auch so, da gibt es dann eben noch so ein zeitliches Kriterium, die Schlafstörungen, die müssen da mehrmals pro Woche auftreten. Das ist also wirklich beeinträchtigend und das braucht auch eine professionelle Behandlung. Und neueste Studien gehen davon aus, dass jetzt in Abgrenzung zu diesen 30-40%, die vielleicht Schlafprobleme haben, dass jede 8. Person mit einer Insomnie lebt. Also auch das sind, wenn auch weniger Menschen, immer noch sehr viele.
Du hast eben als wir unser kleines Schlafquiz, unsere schnellen Fragen gemacht haben, gesagt, dass ein häufiger Fehler ist, dass Menschen, wenn sie schlecht schlafen, früher ins Bett gehen und damit auch länger im Bett liegen. Warum ist das falsch?
Also intuitiv ergibt es ja erstmal total Sinn. Wenn ich zu wenig schlafe, dann brauche ich mehr Erholung und lege mich deshalb am Abend einfach früher ins Bett. Das Problem ist aber, dass man aufgrund der Schlafstörung ja nicht mehr schlafen wird, nur weil man mehr Zeit im Bett verbringt. Und letztendlich führt es dazu, dass man mehr Zeit wach im Bett rumliegt, sich vielleicht Sorgen macht, eben nicht mehr schläft und sich dem Ganzen vielleicht auch hilflos ausgeliefert fühlt. Und das führt dann eben auch zu Prozessen, zu Lernprozessen unter anderem, die dafür sorgen, dass diese Schlafstörung sich aufrechterhält.
Wer Insomnie hat, lass uns drüber sprechen. Wie gut lässt sich das behandeln?
Relativ gut. Also die Methode der ersten Wahl ist nach der Leitlinie die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie. Da ist es so, wissen wir aus Studien, 80% der Patienten sprechen auf die Therapie an. Also das heißt, die erleben eine relevante Verbesserung der Symptome. Bei 40-50% ist die Behandlung sogar so erfolgreich, dass die Symptome danach keinen Krankheitswert mehr haben. Also auch wenn der Schlaf vielleicht nicht ganz perfekt ist, er ist zumindest so gut, dass man da jetzt nicht eine Insomnie-Diagnose mehr vergeben würde. Das ist also schon recht erfolgreich. Auch wenn man sagen muss, die Erfolgsquote ist jetzt nicht 100%. Wenn es nicht ausreichend wirksam ist, dann kann man auch überlegen, ob man zum Beispiel ein Medikament gibt. Das ist aber dann eine Entscheidung, die Arzt oder Ärztin und die betroffene Person gemeinsam treffen müssen.
Kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie. Diese Therapie gibst auch du. Lass uns drüber sprechen, wie sie abläuft.
Ja, wenn man das bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin macht, dann sind es in der Regel 8 Sitzungen, also echt eine schnelle Sache. In Deutschland kann man die Therapie mittlerweile auch per App durchführen, also sich als App auf Rezept verschreiben lassen. Da ist die Dauer mit ungefähr 8 Wochen relativ ähnlich zu dem, was man eben machen würde, wenn man jetzt für 8 Sitzungen Therapeuten oder eine Therapeutin sieht. In dieser Therapie versuchen wir, das Verhalten der Betroffenen und die Gedanken rund um den Schlaf so zu verändern, dass guter Schlaf wieder möglich wird. Eine so eine Methode ist zum Beispiel, dass sie die Zeit, die Menschen im Bett verbringen, reduzieren auf minimal zum Beispiel sowas wie 6 Stunden. Also das Gegenteil von dem, was viele Menschen machen, nämlich mehr Zeit im Bett zu verbringen, haben wir ja auch gerade schon drüber gesprochen. Da ist auch vollkommen klar, 6 Stunden, das reicht den meisten Menschen nicht. Man wird super müde. Aber in diesen 6 Stunden schlafen viele dann erstmal wieder gut ein und durch. Der vorhandene Schlaf, der wird quasi in diese relativ kurze Zeit gepresst. Und das erlaubt eben, dass man erlebt, dass guter Schlaf wieder möglich ist. Dass man gut ein- und durchschlafen kann. Und dann kann man das auch als Ausgangspunkt nehmen, um diese Zeit, die im Bett verbracht wird, schrittweise zu erhöhen auf 7, auf 7,5 oder vielleicht sogar 8 Stunden. Eine andere Methode ist noch, sage ich nur der Vollständigkeit halber, dass man, wenn man innerhalb von gefühlten 20 Minuten nicht einschlafen kann oder auch wieder einschlafen kann, dass man aufsteht, das Zimmer verlässt, was anderes macht, bis man das Gefühl hat, jetzt könnte es mit dem Einschlafen wieder klappen. Und das macht man so lange, bis es dann tatsächlich mit dem Einschlafen klappt.
Und eine Frage haben wir noch offen aus unserer schnellen Fragerunde. Snoozen. Ich habe dich gefragt, Freund oder Feind? Und du hast Freund gesagt. Wieso?
Ja. Also niemand sollte jetzt denken, oh, vielleicht sollte ich damit auch anfangen. Wenn ihr das nicht macht, hey, total okay. Aber zur Beruhigung für alle, die das machen und man hört immer wieder, das zerstört den Rhythmus, da fühlt man sich am Tag schlecht. Nein, stimmt nicht. Eine Studie aus dem Jahr 2023 hat gezeigt, dass Snoozen denen, die das häufiger machen, keine Nachteile bringt. Das liest man und hört man ja häufig. Im Gegenteil. Es scheint sogar Vorteile für sie zu haben oder ich sag mal für uns, weil ich snooze auch gern so mindestens einmal am Morgen. Wenn die Teilnehmenden in dieser Studie nämlich snoozen durften, dann waren sie nach dem Aufwachen weniger schlaftrunken, als wenn sie abrupt einfach mit dem ersten Weckerklingeln aufstehen mussten. Es scheint also, so dieses Snoozen, das hat sie einfach besser auf den Tagesbeginn vorbereitet. Und auch im Verlauf des Tages hat man in der Studie keine negativen Effekte feststellen können. Die Stimmung zum Beispiel, die war durch das Snoozen nicht schlechter. Insofern, wenn ihr gerne snoozt, macht das. Es wird euch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht schaden.
Über Schlafen. Mythencheck.
Ich will mit dir übers Träumen reden. Es gibt richtig viele Mythen über uns und unsere Träume und deshalb bringe ich heute direkt mal mehrere mit.
Ja, ist auch ein Thema, nach dem ich immer wieder gefragt werde.
Lass uns starten mit den Leuten, die sagen, ich träume nie. Gibt es das oder Mythos?
Das ist ein Mythos. Wir alle träumen und sogar die ganze Nacht über in allen Schlafstadien. Aber Menschen unterscheiden sich darin, wie gut sie sich an ihre Träume erinnern. Also ich bin ja so jemand, ich weiß manchmal schon, hey, da war irgendwas. Aber wenn mein Wecker morgens klingelt, dann ist das alles gefühlt schon wieder weg. Ich erinnere mich echt so gut wie nie an das, was ich in der Nacht zuvor geträumt habe.
Spannend. Ich erinnere mich schon öfter mal. Aber ich würde so sagen, so 2-3 Mal im Monat, häufiger dann irgendwie auch nicht. Mhm. Nächster Mythos. Wer nie träumt, muss sich Sorgen machen. Können wir jetzt schon abändern auf, wer sich an seine Träume nicht mehr erinnert. Aber lass uns über die Sorgen sprechen. Ist da was dran?
Nee, überhaupt nicht. Also ich muss zumindest sagen, ich mache mir keine Sorgen um mich deswegen. trotz allen Wissens, was ich habe. Ich denke, die Sorge, dass es negative Folgen haben könnte, kommt oft daher, dass Menschen glauben, unsere Träume, die hätten eine wichtige Funktion. Zum Beispiel für unser seelisches Wohlbefinden. Und da muss man sagen, ja, es gibt Studien, die finden, dass insbesondere eben der REM-Schlaf, in dem wir besonders intensive Träume haben, möglicherweise wichtig dafür ist, dass wir emotionale Erlebnisse gut verarbeiten können. Also wenn wir am Tag was erleben, dann hilft uns dieses Schlafstadium bei der Verarbeitung. Ob es aber wirklich die Träume sind, die wir dazu brauchen oder einfach nur die Gehirnaktivität, das weiß man nicht. Also Träume könnten auch einfach ein Nebenprodukt dieser Gehirnaktivität sein und keine spezielle Bedeutung für uns oder unsere seelische Gesundheit haben.
Nächster Mythos. Wer ständig Albträume hat, muss sich Sorgen machen. Ist es einer oder ist was dran?
Also ständige Albträume, die dann auch im Alltag belastend sind, weil man schlecht schläft und auch Angst vor ihnen hat, die können natürlich Sorgen machen. Und die würde ich auch wirklich ernst nehmen, weil dahinter kann sich auch eine sogenannte Albtraumstörung verbergen. Die gute Nachricht an der Stelle ist aber, man kann Albträume schlafmedizinisch und psychotherapeutisch behandeln. Und deshalb würde ich auch empfehlen, sich nicht mit diesen Sorgen alleine zu quälen, sondern in einem ersten Schritt mit der Hausärztin zu sprechen und dort um Hilfe zu bitten und gemeinsam zu überlegen, wie man das dann auch behandeln kann.
Und mein Lieblingsmythos noch zum Schluss. In unseren Träumen zeigen sich unsere nicht ausgelebten Wünsche. Was sagst du dazu?
Es gibt in der Psychologie und auch in der Psychiatrie Strömungen, die Träumen eine wichtige Bedeutung zuschreiben. Bis hin zur Hypothese eben, dass da unsere nicht ausgelebten oder gar unbewussten Wünsche hervorkommen. Also wie so ein Fenster, das uns einen Einblick erlaubt in etwas, auf das wir sonst keinen Zugriff haben. Wissenschaftlich nachweisen kann man sowas aber nicht. Alleine, weil wir gar nicht wissen können, was unsere unbewussten Wünsche sind. Also sonst wären sie ja nicht unbewusst. Ich denke, es ist auf jeden Fall nichts falsch dran, sich mit seinen Träumen zu beschäftigen, wenn man das Gefühl hat, die haben eine Bedeutung. Aber ich würde es auch echt nicht überinterpretieren.
Christine, wir wollen am Ende unserer Folge noch unsere Lieblingsschlaftipps sammeln. Was ist der Tipp, den du am häufigsten gibst und der am meisten ändert, so nach deiner Erfahrung?
Das ist vielleicht so wenig oder schlechter Schlaf erhöhen die Chancen auf guten Schlaf in der nächsten Nacht. Wenn man sich das vor Augen hält und weiß, dann kann das, glaube ich, total viel Druck aus der Sache nehmen. Wenn man nämlich mal nicht schlafen kann, dann liegt dieser Gedanke, aber ich muss doch schlafen, sehr nahe. Und wenn man dann sich sagen kann, hey, nee, wer sagt eigentlich, dass man gut schlafen muss? Ist auch total okay, wenn ich diese Nacht nicht so gut schlafe und dann schlafe ich vielleicht umso besser in der Nacht drauf, dann kann das einen sehr entlastenden Effekt haben.
Das ist so witzig, wir haben jetzt unabhängig voneinander genau dasselbe aufgeschrieben.
Ah, echt?
Ja, ich hatte mir das auch notiert für heute, dass ich einfach so dieses Mindset, was ich auch so durch unseren Podcast irgendwie echt bekommen habe, hilfreich finde, nämlich dieses, du sagst immer, auf eine schlechte Nacht folgt meist eine gute. So, und das hilft mir auch total, mich nicht zu stressen, wenn ich mal merke, jetzt liege ich wach und jetzt kann ich vielleicht auch nicht so schnell wieder einschlafen. Mhm. Und noch was, das habe ich aus unserer Sportfolge mitgenommen, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben für heute. Da hatten wir ja einen Gast, den Sportpsychologen Fabio Richlan, Grüße gehen raus. Der ist selber Triathlet und der betreut eben ja auch SportlerInnen, so bezogen auf den Schlaf. Und da weiß ich noch, dass der meinte, die Nacht vor dem Wettkampf ist gar nicht die entscheidende, da sind wohl viele SportlerInnen sehr nervös, sondern die davor. Und er meinte auch, es muss sich nicht immer gut anfühlen. Und das sage ich mir dann auch immer so bezogen auf den Schlaf. Also ich darf mich auch mal kacke fühlen, müde, so am Tag nach einer schlechten Nacht. Und trotzdem kann ich was leisten und durch den Tag kommen. Weil ich meine, wenn SpitzensportlerInnen das irgendwie hinkriegen, dann Wettkämpfe zu gewinnen, so, dann kann ich vielleicht hier meine Podcast-Folge vorbereiten oder so. Das fühlt sich dann vielleicht nicht gut an, aber muss es dann vielleicht auch nicht. Und das hilft mir.
Ja, total. Und ist auch was ich bei meinen Patientinnen und Patienten total oft sehe, die einfach sagen, das fühlt sich total so an, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin überhaupt nicht leistungsfähig. Und wenn man dann aber mal genauer drauf schaut, dann sind sie eigentlich doch relativ leistungsfähig. Also es geht wirklich eher um das Gefühl als um ein tatsächliches nicht leistungsfähiges.
Ja, ich meine, wir nehmen hier manchmal auch Podcast-Folgen auf, nachdem ich schon eine andere Schicht hatte. Und dann sage ich zu dir, boah, Christine, ich war total unsortiert. Und du sagst, nö, war alles gut.
Ja, genau.
Also Selbstempfinden und Fremdempfinden, auch sehr wichtig, Leute.
Ja.
Christine, jetzt ist unsere 100. Folge fast vorbei. Was wünschst du dir für unsere 200?
Oh, das ist noch ganz schön langer Weg. Also ich wünsche mir vor allem, dass wir für alle jetzt auch noch folgenden Folgen einfach mit so viel Freude und Enthusiasmus dabei sind. Und das ist ja auch in unserer Vorbereitung. Ich genieße das manchmal total, dass wir dann beide so sagen, das wird eine mega tolle Folge und irgendwie ein cooles Thema. Und uns ja auch zwischen den Folgen da irgendwie super viel austauschen und das habe ich auch das Gefühl, total genießen, dass wir eben dieses Podcast-Team sind und damit so viel Freude haben. Das wünsche ich mir für uns und ich würde mega gern auch noch eine Folge machen, in der wir im Nachtzug wohin fahren. Das fände ich total toll. Und dabei eben unseren Schlaf beobachten.
Ja, da schwärmen wir schon länger von, ne?
Genau.
Müssen wir wirklich mal machen. Christine, eine letzte Frage haben wir noch gar nicht geklärt. Nämlich die dir am häufigsten gestellt wird. Ob es Eulen und Lerchen wirklich gibt?
Ja, die gibt's. Da sprechen wir über die sogenannten Chronotypen, also so eine Präferenz für ein Ruhe- oder Schlaf- und ein Aktivitätsfenster, eine zeitliche Präferenz. Und es gibt Menschen, die präferieren ein sehr spätes Schlaffenster, das wären dann die Spättypen oder Eulen. Und es gibt Menschen, die präferieren ein früheres Schlaffenster, das sind dann die Frühtypen oder die Lerchen. Was man aber wissen muss, ist, das ist natürlich eigentlich keine Kategorie, sondern das ist so ein Kontinuum, auf dem wir uns alle irgendwo befinden. Und die allermeisten Menschen sind auch weder Eulen noch Lerche, sondern irgendwo dazwischen. Ich glaube, Taube nennt man das dann. Aber ich kenne mich an der Tierwelt nicht so gut aus.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch noch diese ganz komischen anderen Einteilungen mit, ich glaube, Bär und was weiß ich was, wir ersparen sie euch.
Ist nicht mein Area of Expertise.
Nope, meine auch nicht. Es geht um die Chronotypen, auch in einer neuen Folge des Nova-Podcasts Facts and Feelings. Und dort warst du zu Gast.
Genau, da habe ich mit dem Host und unserem Kollegen Przemek Szuk über Chronotypen gesprochen und vor allem auch darüber, wie der Zusammenhang zwischen Chronotyp und Gesellschaft ist und dass das eben ein Spannungsfeld ist, in dem viele Menschen leben und darüber, was das für uns bedeutet.
Facts and Feelings, hört gerne rein, findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Und an der Stelle, am Ende unserer 100. Folge über Schlafen, wollen wir noch Danke sagen? Wir fangen an bei unserem wunderbaren Redakteur Michael Bürdiker. Danke für die tolle Betreuung.
Ja, danke Michael und danke an das ganze Team von Deutschlandfunk Nova und besonders auch an unsere lieben Produzentinnen und Produzenten.
Genau, ich nenne Uwe Bräunig stellvertretend, der gerade diese Folge aufzeichnet und auch bei unserer allerersten dabei war. Und danke natürlich vor allem an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Treue und für eure ganze liebe Post an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns auf viele weitere schöne Folgen und sagen euch, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Überschlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.